Hello and welcome.
Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof.
Martin, warum sprechen wir wieder über Laodicea?
Wahrscheinlich, weil es Teil des Endzeit-Zeitalters ist.
Oh, und du hast mich noch nicht gefragt, wie es mir geht.
Bevor ich Ärger bekomme, wie geht es dir?
I don't know.
Ich weiß nicht, ich habe mit Laodicea zu kämpfen.
Me too.
Ja, ich auch.
Okay.
So geht es mir auch.
Kämpfst du auch mit?
Oh Mann. Ja, ich denke, jeder hat irgendwie damit zu tun. Entweder missversteht man es, oder man möchte es irgendwie nicht anwenden.
Okay, wir haben ein sehr lustiges Bild im Hintergrund. Was ist denn da los?
Nun, das ist unser Weg in den Himmel. Und wer muss vor uns gehen?
Jesus muss uns vorangehen.
Aber er ist auf dem Weg.
Ja. Warum sind diese Leute links und rechts von ihm und nicht direkt hinter ihm?
Nun, genau das geschieht. Wir haben der Welt eine Botschaft zu bringen. Und die Art, wie man sie bringen soll, ist dieser Mittelweg, da wo Jesus geht, wo er Gerechtigkeit und Gnade zusammenbringt.
Also haben wir Gerechtigkeit auf der einen Seite und Gnade auf der anderen Seite?
Vielleicht. Ich denke, es ist eine sehr gute Darstellung dazu. Man denkt, man ist immer noch auf dem Weg, weil man ja Jesus folgt. Aber man ist links und befindet sich auf der Seite der Gnade und sagt, ach, weißt du, Jesus kennt mein Herz.
Und es gibt bestimmte Begriffe, richtig? Es gibt da bestimmte Begriffe, so wie in der Politik. Sie sagen nicht die Rechte und die Linke, sondern die ganz rechts außen.
Das ist
wahr. Die ganz links außen.
Die ganz links außen. Es gibt keinen dazwischen.
Dann hat man die Linken und man hat die Rechten. Aber wo ist die Mitte? Es gibt keine Mitte. Es gibt nur Linke oder Rechte oder ganz Linke und ganz Rechte. Und bei Hurricane ist es auch so.
Stimmt.
Es gibt keine Hurricanes mehr. Jetzt sind es Superstürme und sie bewegen sich nicht. Sie rasen dahin.
Ja.
Diese ganzen Begriffe.
Übertreibend? Heißt das so?
Stimmt. Es liegt schon alles in diesen Begriffen. Und man ist auch nicht ein bisschen alt und tattrig, man ist völlig dement und weggetreten. Also die Welt neigt sehr dazu, in Extremen zu leben.
Ja, und leider hat sich das auch in die Kirche eingeschlichen. Und jetzt? Nun, was ist das Zeugnis an Laodicea? Es ist für eine spezielle Gruppe.
Ja, es ist für eine spezielle Gruppe. Und wenn es schon auf einen zutrifft, dann sucht man nach tausend Ausreden, warum es nicht auf einen selbst zutrifft. Es muss für den anderen gelten.
Ja, für den anderen. Und falls es für mich gilt, dann zu meinen Bedingungen. Ich möchte es so machen, ich denke nicht, dass es so ist.
Okay.
Aber es gibt ein direktes und bestimmtes Zeugnis.
Also Martin, willst du mir sagen, dass wir mit dem Zeugnis des Wortes gleichkommen müssen? Und das Zeugnis des Wortes nicht auf unser Verständnis herunterkommen muss?
Ja, genau. Wir müssen nach oben gehen. Kommt ein wenig höher.
Okay. Ich denke, wir müssen beten.
Ja, wir müssen beten.
Ja, wir müssen wirklich beten.
Himmlischer Vater, du hast so viele Edelsteine in die Bibel gelegt und du hast uns ein so direktes Zeugnis gegeben. Aber die Weise, wie wir es nutzen, ist nicht immer nach deinem Wohlgefallen. Hilf uns zu erkennen, wie wir es machen sollen, und hilf uns gründlich zu erwägen, was genau du für uns damit gemeint hast. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, die Menschheit neigt sehr dazu zu sagen sogar, wenn alle, ich nicht.
Das hört sich wie Petrus an,
ja. Das hört sich wie Petrus an, stimmt's? Und wir sagen, wenn wir da gelebt hätten, hätten wir nicht.
Ja, bestimmt.
Und wir erkennen dabei nicht, dass wir es schon getan haben. Die Tatsache, dass Jesus am Kreuz für die Sünden starb, ordnet mich als Sünder ein und als jemanden, der ihn gekreuzigt hat.
Ja.
Es ist also unmöglich, das zu umgehen und zu sagen, ich nicht.
Nein.
Auch wenn es niemand anderen gegeben hätte, wäre ich es gewesen.
Ja, ich bin schuld.
Ich bin schuld. Es ist eine schwierige Entscheidung.
Ja.
Es rührt am menschlichen Stolz.
Ja, sicher doch. Es fing schon an bei Adam und Eva. Der menschliche Stolz sitzt einfach da drinnen, auch wenn man es nicht meint.
Wann nahm der Stolz seinen Anfang?
Nun, mit Luzifer im Himmel.
Richtig. Ist Stolz denn heilbar?
Ja.
Ja?
Ja, das ist er.
Aber es gibt nur ein Mittel dagegen, stimmt's?
Ja.
Leider gibt es nur ein Mittel. Und das Mittel ist der Tod des Ich.
Death to self.
Ja, ja.
Ja, stimmt.
Ist jetzt jeder sehr erfreut, dieses Mittel anzunehmen?
Nein.
Lieber den Tod für alle anderen, stimmt's?
Ja.
Das ist so ein verzwicktes Thema. Denn wenn man das Zeugnis liest, möchte man immer sagen, ach, glücklicherweise trifft das nicht zu.
Ach, wir wollen uns bei allem immer rausnehmen.
Ja.
Wie beispielsweise der Pharisäer, der mir dazu einfällt, er betet und sagt, Gott sei Dank, ich bin nicht so wie der Zöllner. Wir blicken da nie auf uns.
Ja.
Wir wollen immer sehen, dass jemand anders sich ändern muss.
Aber er verließ den Tempel selbst gerechtfertigt.
Ja.
Aber völlig ungerechtfertigt.
Wow, das ist eine sehr gute Feststellung, ja. Selbst gerechtfertigt, aber nicht in Gottes Augen.
Aber im Vergleich hat es für ihn den Anschein. Wir müssen vorsichtig sein bei all den Linken und Rechten. Wie sollte in der Mitte sein? Aber das ist noch ein weiterer wichtiger Punkt. Wir sollten das eine tun, ohne das andere zu lassen. Was sie auf ihre extreme Weise verherrlichten, war nicht unbedingt falsch.
Oh ja, genau das stimmt, genau.
Aber sie hätten Erbarmen, Freundlichkeit und Sanftmut ausleben sollen und nicht die Verdammung hereinbringen sollen.
Es ist wie bei den Pharisäern. Jesus sagte, tut, was sie sagen, aber nicht das, was sie tun. Das ist fast genauso. Es ist nicht schlimm, dass man dieses Zeugnis hat.
Nein. Es ist nicht schlimm, nach Vollkommenheit zu streben.
Nein.
Aber wenn man zum entgegengesetzten Extrem geht, dann wird es zum Feind.
Das ist ein Problem.
Und man wird ein Fanatiker und was auch immer für Begriffe da verwendet werden.
Schau, wenn Jesus auf diesem Pfad in die Stadt geht, kann man nur folgen, wenn man hinter ihm ist. Genau hinter ihm.
Sonst kracht man in eine dieser Seitenmauern.
Man wird nicht hineinkommen, wenn man sich auf einer der beiden Seiten neben ihm befindet.
Ja. Und wenn sie beide zusammen nach innen gehen, könnte man einen Zusammenprall haben.
Ja.
Ich neige ja manchmal dazu, unartig zu sein. Ich habe das schon mal erzählt, aber ich kann das nochmal erzählen. Ich war an der Uni. Und an meiner Uni gab es einige sehr militante Leute und einige sehr feministische Leute. Und ich ging mit einem meiner Kollegen um Senatsgebäude. Wir gingen zu einer Versammlung. Und als wir an der Tür angekommen waren, es war eine Kollegin, trat ich zurück und ließ sie vorgehen. Was ich mir da anhören musste,
I got such an earful.
Sie putzte mich nach Strich und Faden herunter, weil ich ein so patriarchalischer, chauvinistischer irgendwas sei. Und wie könnte ich es wagen? Denn so etwas wie einer Dame den Vortritt zu lassen, gab es nicht. Es muss dann schon ein paar Monate später gewesen sein, als ich zufällig wieder mit der Kollegin ging und wir kamen zur gleichen Tür und ich dachte mir, was mache ich denn jetzt? Ich beschloss, ich gehe neben ihr. Also gehe ich einfach weiter neben ihr. Und das Unvermeidliche geschah. Wir kamen bei der Tür an
und dann?
Wir konnten nicht nebeneinander hineingehen. Und so stießen wir beide sehr unsanft zusammen an die Tür. Nun, ich hatte es erwartet, sie aber nicht. Was hatten sie erwartet? Dass ich ihr den Vortritt ließ? Nein, denn sie hatte mich ja schon zuvor dafür heruntergeputzt. Und ich erinnerte mich daran, aber sie sagte keinen Ton. Sie zwängte sich durch und wir gingen weiter. Ich wunderte mich noch ziemlich lange darüber, denn das funktioniert einfach nicht.
Nein.
Da ist keine Höflichkeit, da ist nichts mehr übrig geblieben. So sonderbar wird man und rumpelt in die Tür.
Und das wird immer passieren, wenn man etwas hernimmt, das zur eigenen Norm wird und man sich zu sehr in etwas verrennt.
Nun betrachten wir es uns und schauen, wohin es uns führt. Die Übrigen. Man sagt, die Übrigen begannen mit Seth durch die Zeitalter hindurch bis heute ans Ende der Zeit. Tatsächlich begann sie mit Adam.
Ja, tatsächlich schon mit Adam.
Dann sollte es wahrscheinlich mit Abel weitergehen. Aber Abel wurde ermordet. Mit welchen Kriterien qualifizieren sich die Übrigen? Waren sie schon immer dieselben? Das ist doch eine gute Frage. Die Bedingungen, die wir in der Bibel finden, lauten, die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu oder das Zeugnis haben. Das finden wir in Offenbarung 12, Vers 17, Offenbarung 14, 12 und Offenbarung 22, Vers 14. Und es gibt immer Übrige, stimmt's?
Du hast eine kleine Chronologie der Linie gemacht, aus der Jesus kam. Und wie Satan immer versuchte, diese Linie loszuwerden.
Nun, der Erlöser war verheißen worden. Und er wurde natürlich durch eine bestimmte Nachkommenschaft verheißen. Und er würde aus seinem Volk kommen. Also das müssen Menschen sein, die ihn anerkennen. Und der Teufel wusste das.
Ja.
Und als Kain Abel erschlug, dachte er, jetzt hätte er die Linie beseitigt. Aber er hatte die Rechnung ohne Seth gemacht.
Ja.
Den wurde er nicht los. Schließlich schaffte er es, quasi die ganze Menschheit auf seine Seite zu bekommen. Und Gott ließ es zu, dass das so weiterging, bis nur Noah übrig war.
Ja.
Und seine drei Söhne. Wenn man nun diese Linie zu Christus führte und diese Linie ein Ende gefunden hätte, hätte der Messias dann kommen können? Nein. Wie lange wartet Gott also, bevor er die Linie vernichtet, die der ganzen Menschheit die Erlösung verwehren würde?
Nun, bis zur Flut.
Bis zur Flut. Und er löschte sie alle aus. Und die Leute sagen, das ist ein gemeiner Gott. Was für ein gemeiner Gott, der die ganze Menschheit auslöscht und eine Familie am Leben lässt. Das ist doch widerwärtig, stimmt's?
Ja.
Und Kain ärgerte sich sehr über diesen Erlösungsplan. Also ein kleiner Fehler und seine Eltern wurden aus dem Garten Eden geworfen, stimmt's? Also er würde einer derartigen Logik nicht folgen. Er hatte ein Problem damit, wie Gott mit der Menschheit umging. Und Gott wartete, bis quasi die ganze Menschheit abgefallen war. Wie großartig waren Noah und seine Söhne?
Nein, nicht sehr großartig. Noah wandelte eng mit Gott, aber...
War er ohne Fehler?
Nein.
Wurde er betrunken?
Ja. Also er war vollkommen, weil die Bibel sagt, dass er in seinem Wandel mit Gott vollkommen war. Aber er war nicht sinnlos.
Gut, es war nur eine Familie übrig. Wenn Gott an diesem Zeitpunkt nicht eingegriffen hätte, wäre die ganze Menschheit für immer verloren gewesen. Denn der einzige Weg, um erlöst zu werden, war durch die Linie des Messias.
Aber wenn man jetzt die gleiche Linie nimmt und es auf die Übrigen anwendet, ist es genauso. Denn seit Seth, seit Adam und Eva, haben sich die Anforderungen für die Übrigen nie geändert. Man muss die Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Also Noah gehörte zu den Übrigen und Seth gehörte zu den Übrigen.
Und die messianische Linie war ständig unter Satans Beschuss.
Ja.
Wenn Satan also sah, dass jemand Christus nachfolgte oder der Gott nachfolgte, ob das jetzt Gideon oder wer auch immer war, nahm er sich dessen Nachkommenschaft vor. Versucht er nicht, all seine Söhne umzubringen?
Ja, alle.
Wenn man zu den Königen geht, werden wieder alle Söhne umgebracht. Und jedes Mal entkommt einer. Immer entgeht ihm Seth. Er ist hinter den anderen her. Das zu entscheiden, muss hart für ihn gewesen sein, denn sogar Samuel konnte nicht ergründen, wer derjenige war, durch den die Linie gehen sollte, stimmt's?
Ja.
Wow, dieser Erstgeborene, der schaut großartig aus. Der muss es doch sein. Nein. Dann dieser. Wie wäre es mit diesem? Nein. Und mit dem hier? Nein. Und dann endete es bei David und dieser Linie. Also Satan muss doch über Davids Linie überaus entzürnt gewesen sein.
Das ist auch der Grund, warum der Drache zornig war über die übrigen ihres Samens.
Nun, wenn man das wissen möchte, worüber er zornig war, steht da eine Definition. Die da
halten,
die Gebote halten und
haben
das Zeugnis Jesu.
So ist es.
Das sind die beiden Kriterien und er hasste sie. Also ist er zornig und versucht sie zu vernichten. Am Ende verfehlte er die Linie, weil er nicht an Maria dachte,
Nein.
die aus Davids Linie kam. An Josef dachte er noch weniger, der auch aus der Linie kam, aber nicht der tatsächliche Vater war. Aber Gott achtete in seiner Gnade darauf, dass beide aus Davids Nachkommenschaft kamen. Was beschloss Satan also vor lauter Panik?
All diese kleinen Kinder zu beseitigen.
Alle männlichen Babys, nur weg mit ihnen. Warum nicht die kleinen Mädchen?
Denn da wäre die Linie nicht da.
Der Messias würde nicht so kommen. Er brachte also ständig Anschläge. Jesus entkam dann mit seinen Eltern nach Ägypten und kam zurück, als diese Könige nicht mehr regierten. Und es gab von Anfang an Schwierigkeiten, stimmt's?
Ja.
Wie oft versuchten sie es und hoben Steine auf, um ihn zu töten?
Oh, zahlreiche Male.
Und schließlich taten sie es. Aber leider war das ihr Todesurteil.
Genau. Das besiegelte ihr Schicksal.
Also jeder, der Jesus folgte und hinter ihm ging, geriet in Satans Visier.
Genau.
Wie war es mit den Jüngern? Hatte er sie angegriffen?
Oh, bei ihm steht an erster Stelle, sie zu beseitigen.
Sie loszuwerden. Oder den Auftrag des Messias zu verändern.
Ja.
Wenn er das nur tun könnte, den Auftrag zu verändern.
Ja, ja. Wenn er einen nur dazu bringen kann, vom Pfad abzuweichen, ein klein
ja,
wenig.
Ja, wenn er einen dazu bringen kann, diese königliche Macht zu begehren, die er begehrte. Aber zur Hölle mit dem Demutszeug, das wollen wir nicht, stimmt's? Wir sind zu wichtig dafür, wenn er das nur tun könnte, aber er konnte es nicht. Also jetzt muss er hinter den Übrigen her sein. Jeder, der hinter Jesus geht, den wird er angreifen. Über die auf der linken oder rechten Seite macht er sich nicht so viel Sorgen.
Nein,
die waren damals auch in der Kirche. Sie waren die Pharisäer und es gab wahrscheinlich genauso Liberale.
Mit Sicherheit.
Ja. Wir haben hier das Problem dieser Schlacht, die stattfindet, wenn man Jesus nachfolgt. Sehen wir uns das Zeugnis an Laodicea an. Ich sah, dass das Zeugnis an Laodicea Gottes Volk in der Gegenwart galt. Nun, das muss es, denn es ist das Letzte.
Ja, es gibt eine letzte Gemeinde. Die Gemeinde in Laodicea ist die letzte Gemeinde. Danach gibt es keine weitere Gemeinde.
Und der Grund, warum es kein größeres Werk bewirken konnte, lag in der Härte ihres Herzens. Doch Gott gab es der Botschaft Zeit, um ihr Werk zu tun. Das Herz muss von den Sünden gereinigt werden, die Jesus so lange ausgesperrt haben. Die furchtbare Botschaft wird ihr Werk tun. Gut, Martin, lass uns darüber nachdenken, die ihn ausgesperrt haben. Das heißt, was möchte man nicht von ihm haben?
Nun, seine Regeln.
Und seine Demut.
Genau, beides. Manchmal nimmt man das eine an, aber nicht das andere.
Stimmt. Wer rebelliert gegen Jesus? Das Ich.
Ja, sicher.
Das Ich.
Ja.
Also das Einzige, was ihn draußen hält, ist das Ich. Denn wenn man ihn hineinlässt, dann muss man etwas auf- bzw. übergeben.
Vollständig. Man kann dann nichts vom Ich behalten, wenn man sich ihm übergeben möchte.
Steht das im Einklang mit dem Denken der Menschen?
Nein. Sie haben Menschenrechte.
Wir haben ja jetzt wieder eine Reihe großer Sportereignisse. Da gibt es die europäischen Fußballspiele und das Gleiche auch in Südamerika. Für mich hat es den Anschein, als ob es momentan viel Ablenkung geben muss. Da läuft ja auch Wimbledon.
Und ich glaube, die Olympiade geht auch bald los.
Ja, die Olympiade steht an und sie bereiten sich darauf vor. Wenn man die Bilder derer sieht, die entweder ein Tor geschossen haben oder die gerade bei Wimbledon ein Spiel gewonnen haben, wie schauen diese Leute aus? Sagen sie, ich bin ja so dankbar für die Talente, die Gott mir gegeben hat. Hört man das?
Alles nur das nicht.
Man hat diese weit aufreißenden Münder, die einen ganzen Fliegenschwarm auf einmal schlucken könnten. Man hat die Faust, die in die Luft schlägt. Man hat dieses, ich bin der Größte. Ich schlage diesen Kerl zu Brei. Oder sie geben einen bösen Kommentar ab.
Genau.
Wenn zum Beispiel jemand gehen muss, weil er verloren hat, heißt es, genießt den Heimflug. Etwa in der Art. Das ist doch alles menschlicher Stolz, nicht wahr?
Ja, total. Also sogar wenn man in den politischen Bereich geht, ist das völlig ich-bezogen. Wenn man die Debatte zwischen Biden und Trump nimmt, wie viel ich habe das gemacht, gab es da.
Wie viel Freundlichkeit für den anderen? Null, nicht wahr? Lassen wir es in Ruhe, denn der Punkt ist doch, dass der menschliche Stolz der Demut im Weg steht.
Human pride stands in the way of humility.
Absolut.
Also, der menschliche Stolz sperrt Jesus aus, denn der Stolz muss sterben. Denn Stolz war der Grund für den Ursprung der Sünde. Egoismus und Stolz, nicht wahr?
Ja.
Okay. Das ist also der Einzige, was Jesus aussperrt. Und das ist ein sehr, sehr trauriger Stand der Dinge. Denn wenn man wieder in Einklang mit den Prinzipien des Himmels kommen möchte, dann muss man die Türe aufmachen.
Denn er klopft. Er wird sie nicht öffnen.
Er wird sich seinen Weg nicht mit Gewalt hineinbahnen. Er wird auch die Tür nicht öffnen, um hereinzuspähen und zu sagen, hallo,
nein.
Bist du bereit, mich einzulassen? Man muss ihm selbst die Türe aufmachen. Man muss sagen, okay, ich bin bereit zu sterben. Diesem selbstsüchtigen Menschen, der ich bin. Aber als es ihnen misslang, zu sehen, wie das mächtige Werk in kurzer Zeit vollbracht wurde, verlor sich bei vielen die Wirkung der Botschaft. Ich sah, dass diese Botschaft ihre Arbeit nicht in ein paar kurzen Monaten verrichtet würde. Sie sollte Gottes Volk aufrütteln, um ihnen ihren Rückschritt und ihre Abkehr aufzudecken und sie zu eifriger Buße zu führen, damit sie mit der Gegenwart Jesu begünstigt werden könnte, für den lauten Ruf des dritten Engels bereit gerüstet wären. Martin, warum gibt es Rückschritt und Abkehr, Martin? Was bedeutet das? Ich würde sagen, wenn man sich abkehrt oder Rückschritt hat, dass man das Ich wieder erhört und das, was zuerst am wichtigsten war, wird dann zweitrangig.
Ja, das beschreibt es recht gut. Jesus stand wahrscheinlich ganz vorne. Und je weiter man ging, umso weniger wurde er für einen, weil es andere Dinge gab.
Und das Ich begann sich einzuschleichen. Und man könnte das Gleiche sogar sagen für Themen wie etwa Sport.
Ja.
Der Sport schleicht sich wieder ein und sobald man anfängt, daran erneut teilzunehmen, muss man sich selbst wieder erhöhen. Das ist nur eines der Symptome. Rückfall kann es auf geistlicher Ebene geben. Es kann ihn auf körperlicher Ebene geben. Man kann es wieder anfangen, in den Dingen zu schwelgen, an denen man in der Vergangenheit Freude hatte. Und ach, es ist nicht so ernst, es ist nicht so schlimm. Es gibt ja nur wenig Essen. Und es ist schön anzusehen und gut zu essen. Okay, es gab Rückfall. Und es würde Zeit brauchen, damit diese Botschaft wirkt. Warum würde es Zeit brauchen?
Weil da, ja, dieser Kampf.
Dieser Kampf?
Und das Herz muss sich verändern.
Okay. Ich sah, dass Gott sein Volk prüfen würde. Geduldig hat Jesus Nachsicht mit ihnen und speit sie nicht in einem Augenblick aus seinem Mund.
Ja, aber...
Er ist langsam zum Zorn.
Ja, er ist langmütig.
Ja, nur indem man beständig sagt, ich nicht, wird man schließlich ausgespien. Aber er möchte das nicht. Warum nicht?
Nein.
Denn er starb ja für dich, stimmt's?
Ja.
Also Gott führt sein Volk Schritt für Schritt weiter. Er bringt sie an verschiedene Punkte, die darauf abzielen, dass sich das offenbart, was in ihrem Herzen ist. Einige bestehen bei einem Punkt, aber fallen beim nächsten. An jedem weiteren Punkt wird das Herz geprüft und ein wenig mehr versucht. Wenn das bekennende Volk Gottes herausfindet, dass ihr Herz dem klaren Wirken Gottes entgegensteht, sollte es überzeugen, dass sie ein Werk des Überwindens zu tun haben oder aus dem Munde des Herrn ausgespien werden. Ist das logisch?
Ja, wenn man nicht mag, was Gott in seinem Wort der Bibel sagt, dann wird genau das geschehen. Man muss sich bei ihm einreihen. Er wird sich nicht bei uns einreihen.
Stimmt. Martin, wenn Christus vollkommen ist und ich unvollkommen bin, dann gibt es nur einen, der sich verändern muss, nämlich ich.
Ja, so ist es.
Ist es schwer zu erkennen, dass man unvollkommen ist?
Ja, schon. Denn es kämpft gegen die menschliche Natur.
Okay.
Martin, die einzelnen Personen werden eine lange Zeit geprüft und erprobt, um zu sehen, ob sie ihre Götzen opfern und den Ratschlag des treuen Zeugen beachten. Wenn sie nicht durch Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt werden und ihre Selbstsucht, ihren Stolz und ihre bösen Leidenschaften überwinden, haben die Engel Gottes ihren Auftrag. Sie haben sich mit ihren Götzen verbunden, so lass sie allein. Das ist eine biblische Stimme. Ephraim hat sich zu seinen Götzen gestellt, so lass ihn hinfahren. Es gibt nichts mehr, was Gott da noch tun kann.
Das ist das Ausspeien.
Ja, tatsächlich lässt er dich gehen.
Ja.
Er betreibt tatsächlich keine Vergeltung, sondern überlässt dich deinem Willen.
Ja, und so ist Gott.
Ja.
Er steht nicht mit der Rute da.
Er ist vor der Tür und klopft.
Er sagt, es ist deine Entscheidung.
Okay. Was sind die Götzen, an denen man hängen kann?
Oh. Money.
Geld.
Entertainment.
Unterhaltung.
Essen.
Essen.
Trinken.
Ja, alles Mögliche.
Licentiousness.
Zügellosigkeit.
Medien.
Oh, ja. Ja.
Movies.
Filme. Schnulzen. Musik.
Ja, Musik.
Das sind eine Menge Götzen.
Ja, alles, was man über Gott stellt.
Und da spielt auch die jeweilige Altersklasse hinein. Musik mag bei Jüngeren effektiver sein, um einen aus dem Reich Gottes herauszuhalten. Aber ich weiß auch von einigen Erwachsenen, die sie nicht lassen wollen.
Ja, sicher doch.
Ich kenne Evangelisten, die um der Musik willen wieder zurück in die Welt gingen. Das ist doch ganz schön traurig.
Ganz genau. Jeder Götze.
Dafür, dass die Finger machen können.
Da hat man es.
Weil man das nicht mehr machen kann. Enthält die Gemeinde einem also ein Talent vor?
Ja, das ist das.
Das Denken dahinter.
Ja, so denken dann einige, genauso wie beim Sport.
Ja.
Oh, man darf ja gar nichts am Sabbat.
Ich hätte beispielsweise auf nationaler Ebene spielen können. Jetzt nehmen Sie mir das.
Ja, das gottgegebene Talent. Das ja. Halten Sie einem dann
also
vor.
Also Gott ist ein strenger Lehrmeister.
Ist es nicht schlimm, wie das verwendet wird? Sie sagen, man muss sein von Gott gegebenes Talent dazu verwenden, um das zu tun, was Gott aber nicht möchte.
Das stimmt. Okay, im Grunde hat man an der Wurzel von allem den Stolz.
Ja.
Man muss also wählen zwischen Gott und der Wahl in ein nationales Team. Stolz hat nichts damit zu tun, oder?
Nein. Natürlich hat das alles mit Stolz zu tun. Ich weiß nicht, wie Menschen das nicht verstehen können.
Stimmt, aber es ist für die Leute hart, es zu verstehen.
Ja, das ist es.
Weil sie so indoktriniert wurden. Die Leute gehen zu ihrer Arbeit über und lassen sie mit ihren schlechten, ungezügelten Charakterzügen der Kontrolle böser Engel, die bei jedem Punkt bestehen und jeden Test bestehen und überwinden, egal was der Preis dafür auch sein mag, haben den Rat des treuen Zeugen beherzigt und werden durch den Spätregen für die Verwandlung vorbereitet. In dieser Welt scheint es so zu sein, dass man beständig etwas aufgeben muss.
Ja. Sich fügen, etwas aufgeben und opfern.
Was aber die zukünftige Welt betrifft, ist es da nicht so, dass man gewinnt, gewinnt und gewinnt?
Ja, die ganze Zeit.
Der Tausch besteht buchstäblich darin, ein Gewand der Gerechtigkeit anstelle schmutziger Lumpen zu erhalten.
Ja, das Problem ist der Fokus.
Ja.
Der Fokus liegt hier, auf den irdischen Dingen. Natürlich fühlt man sich ungerecht behandelt, wenn man sich diese Dinge entgehen lässt. Doch wenn das Denken sich mit anderem befasst, kann man es ins rechte Licht setzen.
Okay. Sagen wir einmal, man macht Sport. Man ist ein Superstar im Sport und man wird von allen geliebt. Wenn man ein Superstar bei Gott ist, dann wird man vom ganzen Himmel und den himmlischen Herrschern geliebt. Und was ist der Unterschied zwischen beiden? Das eine ist Götzenkult, das andere was? Es ist das Annehmen der Demut.
Ja.
Denn wenn man alles aufgegeben hat und man demütig ist, dann ist der andere wichtiger als man selbst. Das funktioniert im Boxring nicht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Du bist der Erste. Nein, du bist zuerst.
Das kann nicht so funktionieren. Und wie sehr hängen die Menschen an ihren Götzen? Nehmen wir als Beispiel einen Boxring. Wie viele Menschen sind schon in einem Boxring gestorben?
Viele.
Hat man diesen Sport aufgegeben?
Nein. Es ist sogar noch ein wenig schlimmer geworden. Jetzt gibt es auch BKFC, wo man ohne Boxhandschuhe kämpft.
Und Kickboxen, stimmt's? Und damit man nicht weglaufen kann, wird man in einem Käfig gesteckt.
Ja, es ist wie bei den alten Gladiatoren. Erkennt niemand, was da geschah?
Wir sind also vom Regen in die Traufe gekommen, stimmt's?
Ja.
Wenn wir die Lektion nicht lernen, nun gut. Sie haben sich an ihre Götzen gehängt. Im Grunde ist die Menschheit mit Götzen verbunden. Hier auf dieser Welt, in diesen letzten Tagen, werden die einzelnen Menschen zeigen, welche Macht Einfluss auf ihr Herz nimmt und ihre Handlungen kontrolliert. Wenn es die Macht göttlicher Wahrheit ist, wird es zu guten Werken führen. Doch wenn böse Engel das Herz kontrollieren, wird man es auf verschiedene Weise sehen. Die Frucht wird Selbstsucht, Habsucht und Begierde, Stolz und böse Leidenschaften sein. Könnten böse Engel die Wahrheit so verdrehen, dass sogar bestimmte Aspekte der Wahrheit zu einem Götzen werden?
Ja. Nun, das ist deren Fokus.
Wird man dann zu so einem Gesundheitsreformer, dass die Gesundheitsreform zu einem Götzen wird, die noch über dem Evangelium steht?
Ja, hundertprozentig.
Würde man da verurteilt werden?
Ja.
Würde man dann stolz werden? Denn schau, ich habe das schon erreicht. Heißt
ganz
das,
genau,
dass man kein Gesundheitsreformer werden sollte?
Nein, man muss auf dem Mittelweg sein.
Okay.
Aber genau das geschah. Und diese bösen Engel sind ständig damit beschäftigt, das zu machen. Sie versuchen etwas Gutes dazu zu verwenden, so wie du es gerade erwähnt hast, und machen fast einen Götzen daraus.
Sobald etwas gut ist, muss es ins Extreme gedrängt werden.
Ja, so gehen sie vor.
Martin, wenn ich jetzt extrem sage, bedeutet das, dass man Spielraum hat, ein wenig zu sündigen?
Nein.
Nein, stimmt's? Für einige Leute ist das ziemlich schwer zu verstehen. Und ich muss zugeben, ich hatte sehr lange Zeit, auch damit zu kämpfen. Wie geht man damit um?
Ich denke, es läuft auf eine Haltung hinaus. Wie man dazu steht.
Schau, dass du selbst richtig stehst, aber sei äußerst vorsichtig, wie du mit seinem Umfeld umgehst.
Ja.
Einige stützen sich auf eine alte Erfahrung, die sie vor Jahren hatten, aber was die Zeit des Herzenserforschung angeht, in der alle eine tägliche Erfahrung haben sollten, besteht bei ihnen keine Verknüpfung. Sie scheinen zu denken, dass ein Bekenntnis der Wahrheit sie retten wird. Wenn diese Sünden, die Gott hasst, bezwungen werden, wird Jesus hereinkommen und mit dir Mahl halten und du mit ihm. Okay, hier ist jetzt jemand, der die Wahrheit angenommen hat. Und er lebt die Wahrheit und ist glücklich, die Wahrheit gefunden zu haben. Aber soll die Wahrheit nicht im Herzen wirken?
Ja.
Sie soll etwas verändern.
Da muss eine Umwandlung stattfinden.
Also die Wahrheit an sich rettet einen nicht?
Nein. Nur das Anerkennen nicht.
Sogar wenn man sie intellektuell angenommen hat. Aber wenn sie das Benehmen und das Herz nicht verändert, dann ist es eine fadenscheinige Wahrheit.
Genau. Sie muss Anwendung finden.
Okay. Du wirst göttliche Stärke von Jesus beziehen und in ihm heranwachsen und mit heiligem Triumph sagen können, Gott sei gesegnet, der uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus gibt. Es wäre für den Herrn erfreulicher, wenn lauwarme Bekenner der Religion niemals seinen Namen genannt hätten.
Das ist wirklich eine starke Feststellung.
Ja, es gibt noch eine weitere Aussage, in der sie sagt, dass diejenigen in der Gemeinde oft bessere Handlanger Satans sind, als sie ohne die Gemeinde, weil sie wie eine Vogelfalle sind. Stimmt's?
Ja. Right? And maybe we can just put it in there.
Vielleicht können wir eines hier einwerfen. Ist es für uns wichtig, das in unserer gegenwärtigen Zeit zu erkennen?
Wohin führt das? Wir können nicht einfach weiter ein Zitat nach dem anderen zu bringen. Wohin führt das? Wir leben in einer Zeit, in der uns die letzten Ereignisse bevorstehen. Wir sind Laodicea.
Ja.
Das wollen wir klarstellen.
So ist es.
Wir sind Laodicea. Deshalb brauchen wir die Selbstprüfung. Wann ist es Zeit für den prüfenden Blick nach innen? 40 Tage nach Christi kommen, stimmt's?
Nein, nein, genau jetzt.
Nein, genau jetzt. Okay.
Also dieses Zeugnis geht uns. Genau jetzt.
Genau jetzt. Mir wurde gezeigt, dass manche von Gottes Volk die Moden der Welt nachahmen und schnell ihren besonderen heiligen Charakter verlieren, der sie als Gottes Volk unterscheiden sollte. Die Moden der Welt. Es ist nicht unsere Aufgabe, alles zu kritisieren, sondern eher eine Geisteshaltung zu betrachten.
Ist dieses Zeugnis für jeden anderen geschrieben? Oder für einen selbst?
Es ist für mich geschrieben.
Und so sollte man es lesen.
Okay. Bist du glücklich, wenn die Gemeinde voller Jugend ist?
Ja.
Bist du jetzt unbedingt glücklich über die Art, wie sie sich beim Gottesdienst bekleiden?
Nicht immer.
Wir könnten jetzt alles einzeln aufzählen, aber das ist nur ein Symptom. Wenn man mit seiner zerrissenen Jeans ankommt, weil das so Mode ist. Wenn es gut genug für die Welt ist, dann sollte es vielleicht auch für Gott gut genug sein, oder? Wird man jetzt ein wenig anders sein? Wird man mit einer zerrissenen Hose zu einem Bankett mit der Queen gehen?
Ich denke nicht, dass sie einen so reinlassen.
Sie werden einen wahrscheinlich nicht reinlassen, stimmt's? Oder eine Audienz beim Papst?
Bei ihm geht das wahrscheinlich noch.
Wir sollten das immer so ansehen. Wird man jetzt super verurteilend sein auf diese Weise oder auf eine andere? Es ist ein sehr schmaler Grat und es ist sehr schwer zu verstehen. Es ist ein Prinzip.
Ja. Nochmals, für mich geht es darum, es auf sich selbst anzuwenden und nicht jeden anderen zu prüfen. Sonst wendet es jeder auf dich an. Bring lieber die Wahrheit als ein Urteil.
Bring die Wahrheit und lass die Wahrheit ins Herz schneiden, als dass die eigenen Worte es tun. Die Bewohner der Erde werden immer korrupter und die Trennlinie zwischen ihnen und dem Israel Gottes muss deutlicher sein oder der Fluch, der auf die Weltmenschen fällt, wird auf die Menschen fallen, die sich zu Gott bekennen. Es ist offensichtlich, dass die Kirche anders als die Welt aussehen muss. Sie müssen anders aussehen, sie müssen sich anders kleiden, sie müssen anders essen, sie müssen etwas anderes glauben, sie müssen hingegeben sein und sie müssen den Charakter Christi darstellen. Wir sehen das, stimmt's?
Nein.
Nicht unbedingt.
Deshalb wird sie ja Laodicea genannt.
Okay. Ich wurde auf folgende Schriftstelle verwiesen. So sagte der Engel, sie sollen Gottes Volk unterrichten. 1. Timotheus 2, 9 bis 10. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen.
But which becometh women professing godliness with good works.
Martin, du musst also eine graue Maus sein.
Nein.
So wird es dann ausgelegt, richtig?
Das ist das Problem.
Nun, nur im Gegensatz zur Welt. Mir ist eine graue Maus.
Ja.
Nun, bevor wir vor vielen, vielen Jahren in diese Kirche kamen, wenn ich da ins Grübeln kam, was ich meiner Frau zum Geburtstag oder welchen Anlass auch immer schenken sollte, war Make-up-Zubehör immer eine gute Wahl.
The paintbrushes and the paintbox were always a good go-to.
That's it.
And, so ist es. Und die Schächtelchen, in denen es glitzerte.
Man geht also und zahlt ein Vermögen für diese Malutensilien, verpackt es nett und es kommt immer sehr gut an. Jetzt kommt man an einen Punkt, an dem es heißt, nein. Tu das weg und ersetze es mit Schamhaftigkeit und Zucht oder Besonnenheit und nicht mit Gold und Perlen und aufwendiger Kleidung und Make-up-Zubehör und so weiter.
Costly array and paintbrushes, etc.
And for the und zum ersten Mal sieht man, wie sie wirklich aussieht. Ist das ein Schock?
Wenn man immer noch weltlich gesinnt ist, ja.
Okay, was ist, wenn der Schalter im Denken umgelegt wurde?
Dann wird es wunderschön.
Und dann wird das andere künstlich. Und man denkt sich, warum schauen die so aus?
Why do they look like that? It's almost.
Dann wird das andere fast zum Schock, stimmt's?
Das ist wahr. Gott gibt einem Klarheit beim Sehen.
Stimmt. Und auch die Art und Weise, wie der Blick ist. Alles verändert sich. Es gibt eine völlige Veränderung des Anstands.
Total decorum change.
Wenn die Veränderung betroffen ist, und das ist schön, das ist wunderschön. Es braucht also einen Bewusstseinswandel und es braucht eine Herzensänderung. Es ist nicht einfach, seien wir also geduldig.
Easy. So let's be patient.
Ist Jesus geduldig?
Oh ja, langsam zum Zorn. Seit wie vielen Jahrtausenden schon?
Ob jung oder alt, Gott prüft dich jetzt. Es geht also nicht nur den Jungen, sondern auch den Alten. Du entscheidest dein eigenes ewiges Schicksal. Dein Stolz, deine Liebe der Mode der Welt zu folgen, deine eitlen und leeren Unterhaltungen, deine Selbstsucht werden alle in die Waagschale gelegt und das Gewicht des Bösen ist voller Furcht gegen dich. Du bist arm und jämmerlich, blind und nackt.
Du bist poor and miserable and blind. And naked.
Martin, this is Martin, das ist eine gründliche Selbstprüfung.
Weißt du, der Stolz muss abgelegt werden.
Martin, wenn wir das Volk sind, die an der Schwelle stehen, um ins Reich einzugehen, müssen all diese Dinge der Welt als nichts angesehen werden.
Genau. Nichts Weltliches darf einen bei irgendeinem Tun zurückhalten, das Gott sich von uns wünscht.
Okay, nun, wie es fühlt man sich beraubt, sobald man es tut?
Gleich zu Anfang, wenn die Einstellung nicht richtig ist, ja, dann schon.
Aber wenn die Einstellung richtig wird, ist man dann beraubt oder bereichert?
Viel bereicherter als jemals zuvor.
Es ist viel zu schwer zu verstehen.
Ja, das ist es, besonders wenn man auf der anderen Seite steht. Wenn man das hört und noch neu in seinem Lebensweg mit Gott ist, ist das abwehrend, nicht leicht.
Es ist nicht leicht zu schlucken. Ich sah, dass viele sich selbst schmeicheln, dass sie gute Christen seien, die doch keinen einzigen Lichtstreif von Jesus haben. Gute Christen, die doch keinen einzigen Lichtstreif von Jesus haben, weil es keinen Unterschied zwischen ihnen und der Welt gibt. Sie wissen nicht, was es ausmacht, durch die Gnade Gottes erneuert zu werden. Sie haben keine eigene lebendige Erfahrung in den göttlichen Dingen. Und ich sah, dass der Herr im Himmel sein Schwert wetzte, um sie niederzumähen. Oh, dass doch jeder kalte, lauwarme Bekenner die gründliche Arbeit begreifen könnte, die Gott unter seinem bekennenden Volk verrichten wird. Martin, sind wir jetzt verurteilt, weil wir diese Zitate zeigen?
Ganz im Gegenteil. Darum geht doch dieser ganze Vortrag. Alles, was wir besprechen. Das ist das Zeugnis an die Gemeinde zu Laodicea, die wir ja sind, so wie du es schon erwähnt hast. Wie wir damit umgehen, wie wir darüber entscheiden, wo wir stehen werden, auf welcher Seite wir uns befinden werden.
Es ist sehr wichtig, dass wir in dieser Diskussion nicht zwischen ihnen und uns unterscheiden.
Meine hundertprozentige Zustimmung.
Es sind nie sie, die anderen. Es sind Immer wir.
Wie Daniel, als er betete und um Vergebung bat, er sagte nicht sie, er schloss sich in sein ganzes Gebet mit ein.
Wir haben übertreten. Nun gut, Martin, lass uns die Aussagen für junge Sabbathalter betrachten. Ich sah, dass die Jungen die Last nicht auf sich nehmen, noch keine Verantwortung für die Sache Gottes empfinden. Kommt das, weil Gott sie entschuldigt hat? Oh nein, ich sah, dass sie sich selbst entschuldigen. Sie sind entspannt und andere beladen. Sie erkennen nicht, dass sie nicht sich selbst gehören. Wenn man sich die Art und Weise betrachtet, wie Gott in der Vergangenheit wirkte, überging er da die Jungen oder hatte er sie im Visier?
Er nahm sie ins Visier.
Seine Jünger, wie alt waren sie?
Jung.
Jung. 17 Jahre alt? Sie waren jung, richtig?
Sogar wenn man weiter zurückgeht, Daniel, Josef, alle diese, die für Gott einstanden. Und dann kommt man zu den Pionieren dieser unserer Gemeinde.
Sie waren Minderheiten.
Immer die Übrigen.
Immer Minderheiten. Das ist jetzt keine Blanko-Anklage gegen die Jungen. Das ist eine Einstellung, die unter den Jungen herrscht.
Ja, und es ist ein Weckruf. Wenn das einen anspricht, dann ändere dich.
Viele der Jungen hatten, wie ich sah, nicht den Geist Jesu. Die Liebe Gottes ist nicht in ihren Herzen, deshalb behalten all die natürlichen Gewohnheitssünden den Sieg anstatt des Geistes Gottes der Erlösung. Es ist der Mangel an Religion, der Mangel an heiligem Leben, das die Jugend rückwärts gerichtet sein lässt. Okay, Mangel an Religion. Das ist ein Nichtverstehen dessen, worum es geht.
Ja, nicht der Mangel an religiösem Wissen, ein Mangel an Religion, was die Anwendung betrifft.
Ja, das auszuleben, was man weiß. Ein Mangel an heiligem Leben, das die Jugend zurückbleiben lässt. Ein heiliges Leben bedeutet, im Willen Gottes zu leben. Das bedeutet, keine unanständige Sprache zu sprechen.
Ja.
Es bedeutet, dass auch das, was in den Mund hineingeht, rein ist. Es bedeutet, dass das, was aus dem Mund herauskommt, rein ist. Das bedeutet, dass der Anstand einwandfrei ist und wenn es das nicht ist, geht man zurück. Ihr Leben verurteilt sie. Sie wissen, dass sie nicht so leben, wie Christen es sollten. Deshalb haben sie kein Vertrauen auf Gott, noch vor der Gemeinde. Als du und ich, also nicht ich, ich lebte in Rebellion, ich war eine Rebellion, denn ich kannte ja die Wahrheit nicht. Aber wenn man die Wahrheit kennt, wie beispielsweise mein Sohn, er kannte die Wahrheit, aber er entschied sich für ein Leben der Rebellion.
Ja.
Und als er dann zurückkommen musste, oder als der Ruf an ihn erging, komm zurück, war es für ihn sehr hart. Anfangs war es eine Belastung. Er wusste, er musste es tun, aber sein System rebellierte dagegen. Bis es so weit kommt, dass das, was man tut, besser ist als das, was man vorher tat.
Ja, Gott ergreift einen und sogar das, was man gerne tat, wird so, wie du sagtest, was man früher gerne tat, das mag man jetzt nicht mehr. Und das, was einem nicht gefiel, das macht man jetzt gerne.
Stimmt. Ich möchte der Jugend eines sagen. Ihr müsst an den Punkt kommen, an dem ihr das hasst, was ihr einmal geliebt habt. Und man das liebt, was man einmal hasste.
Ja, die Dinge der Welt.
Die Einstellung im Denken ändert sich.
Ja, was sagtest du einmal? Kognitive Dissonanz.
Ja, und hält der Gruppendruck einen davon ab?
Ja, komplett, denn da arbeitet Satan am besten. Das kann man auch auf Menschen anwenden, die erst neu in der Wahrheit sind. Also junge Sabbathalter sind einmal diejenigen, die noch jung an Jahren sind und auch Menschen, die die Wahrheiten der Bibel erst frisch angenommen haben.
Martin, ist es nicht viel leichter, über Lehren zu sprechen, über Wahrheit und Irrtum, über diese Dinge und darüber, was in der Welt geschieht, als über diese Sachen?
Das ist viel leichter. Schon, weil das auch Arbeit an unseren Herzen ist.
Ja, das ist schon viel einfacher, stimmt's? Wie wenig leiden die Jungen oder verleugnen sich für ihre Religion? Unter ihnen wird kaum darüber nachgedacht, etwas zu opfern. Sie scheitern in dieser Hinsicht komplett daran, das Vorbild nachzuahmen. Ich sah, dass ihr Leben diese Sprache sprach. Das eigene Ich muss befriedigt werden, im Stolz muss nachgegeben werden. Sie vergessen den Mann, der leiden, der mit Kummer vertraut war. Es ist eine schwere Entscheidung, denn warum sollte man das tun wollen? Warum den Pfad des Kummers und der Sorgen gehen, wenn man den Pfad der Erhöhung gehen kann.
Ja, und warum muss es immer so anders sein?
Ja. Warum war er ein Mann der Leiden? Er war mit Leiden vertraut, weil er wusste, was richtig war. Aber er wusste auch, dass niemand das wollte. Und das bekümmerte ihn. Denn er wusste auch, wenn man das nicht wollte, dann qualifizierte man sich auch nicht für den Himmel.
Ja, er wusste es und deshalb war er so bekümmert und trug Leid.
Okay, also im Himmel, wo jeder den Willen Gottes tut, ist er da noch ein Mann der Leiden?
Nein, da ist er ein Mann des Jubels.
Ah, ist es also möglich, sich von einem Menschen, der mit Leiden
ja, und man kann es auch hier tun,
in einem Menschen des Jubels zu verwandeln? Ich will, dass diese auch da sind, wo ich bin. Ich möchte sie dort haben. Und wenn sie einmal dort sind, blickt er auch die Mühen an und sagt, es war es wert.
Und wenn wir einmal dort sind, sagen wir, der Himmel ist billig genug.
Der Himmel ist billig genug. Martin, wenn man dieses Konzept eines Christentums der langen Gesichter hat, mit einem Leben in Mühsal und Elend, dann wird man die Welt wählen.
Toil and misery. Then you will choose the world.
Das passierte mit Martin Luther. Denn als er ein Mensch war, war das Leben, das man zu leben hatte, es war elend und man konnte so nicht gerettet werden. Und als er entdeckte...
Aber er wollte in den Himmel kommen, also entschied er sich, lieber das Leid als Mönch durchzumachen.
Genau. Doch dann entdeckte er den Mann, der mit Leiden vertraut war. Und sein ganzes Leben änderte sich.
Okay. Wir müssen also definieren, warum er ein Mann des Kummers ist. Und ich denke, dass wir das getan haben. Er ist ein Mann des Kummers, weil er die Konsequenzen der Sünde kennt. Und er kennt die Entscheidungen, die Menschen treffen. Das bekümmert ihn. Das ist, wie wenn Eltern sehen, dass das Kind einen falschen Weg einschlägt. Und sie werden bekümmert. Doch wenn sie sehen, dass es den richtigen Weg einschlägt, werden sie mit Freude erfüllt.
Genau.
Im Himmel wird Christus der Mann der Freude sein. Und die ihm Nachgefolgten werden die Kinder der Freude sein.
Ja.
Schau also nicht auf den Pfad, auf dem die Welt jetzt läuft. Fokussiere den Blick auf die Zukunft.
Ja.
Die Leiden Jesu in Gethsemane, als er im Garten große Blutstropfen schwitzte, die geflochtenen Dornenkronen, die seine heilige Braue durchbohrte, bewegte sie nicht. Sie sind betäubt. Ihre Empfindsamkeit ist abgestumpft und sie haben jeglichen Sinn für das große Opfer verloren, das für sie gebracht wurde. Sie wollen nicht dorthin gehen.
Nein.
Sie wollen nicht dorthin gehen, noch weniger wollen sie dorthin nachfolgen.
Sie wollen ein leichtes, entspanntes Leben, wie in der Welt. Denn sonst ist ja immer jemand da, der fragt, warum bist du so? Wie du vorhin sagtest, man ist im Leben scheinbar immer irgendwelcher Dinge beraubt.
Ja, alles, was Spaß macht, ist weg. Nur diejenigen, die an den Leiden des Sohnes Gottes teilhatten und aus der großen Trübsal herausgekommen sind, ihre Kleider gewaschen und in des Lammes Blut weiß gemacht haben, können die unbeschreibliche Herrlichkeit und unübertroffene Schönheit des Himmels genießen. Gibt es auf der anderen Seite auch etwas Positives?
Ja, etwas Unübertroffenes.
Es gibt ein Lied, in dem es heißt, ich bin ein Pilger. Stimmt's? Und man ist in dieser traurigen Welt ein Pilger. Sagen wir einmal, man hat eine Nuklearapokalypse. Und man wandert durch die Nuklearapokalypse. Da gibt es zur Linken und zur Rechten viel Trauriges. Menschen mit blutenden Wunden und welche, die an der Strahlenkrankheit sterben. Im Grunde befinden wir uns in so einem Zustand.
Ja, die ganze Welt.
Die ganze Welt ist in einem solchen Zustand. Und wenn das die eigene Welt ist, ist es ein ziemlich trauriger Ort, um dort zu leben. Denn es wird auch nicht besser werden, sondern noch schlimmer werden. Aber wenn man sich auf die unübertroffene Schönheit des Himmels fokussiert, und das nicht nur physisch, sondern auch was den Charakter betrifft, dann werden alle diese Dinge, die man für so wertvoll erachtet, bedeutungslos.
Aber zu jemandem diese Worte zu sprechen, der das noch nicht erkannt hat, für den haben diese Worte keine Bedeutung.
Okay, nehmen wir ein rundes Objekt von ungefähr dieser Größe und dazu ein Netz. Und die Fähigkeit des eigenen Fußes, dieses runde Objekt in das Netz zu kicken. Und das ist der ganze Lebensinhalt. Wie wichtig ist das auf einer Skala von 1 bis 10?
Im Vergleich zu dem, was man erlangen kann, 0.
Null. Aber Leute machen es ihrem ganzen Leben.
Genau.
Sie leben es, sie essen es, sie trinken es, sie geben ihr ganzes Geld dafür aus. Und was bringt es einem am Ende? Dass man das runde Objekt mit dem Fuß in das Netz befördern konnte?
Vielleicht bekommt man ja ein kleines Zertifikat oder einen kleinen Götzen, die anerkennen, dass man gut war. Aber das war es auch schon. Nach einer Weile erinnert sich kaum jemand mehr.
Stell dir vor, das ganze Universum stünde dir offen. Du könntest im Universum überall hingehen, die Tiefen des Universums studieren. Verstehen, wie alles zusammengesetzt ist. Alles das, wonach die Menschen streben und nie erreichen. Wir leben ja von Theorien, nicht wahr?
Ja.
Und die nächste Generation wird beweisen, dass deine Theorie falsch war.
Ja.
Also hat man in Wirklichkeit eine Lüge gelebt. Ist es das wert, das ewige Leben, um eine Lüge willen zu verlieren? Nehmen wir einmal die Evolution. Sind Evolutionisten bereit, das ewige Leben, um eine Lüge willen, aufzugeben?
Nein. Doch, natürlich, ja. Sie sind es.
Ja, das sind sie. Nun gut. Martin, wir haben keine Vorstellung vom Himmel.
Nein, denn sonst lege ja der eigene Fokus dort.
Okay. Also wenn wir keine Vorstellung vom Himmel haben, würden wir uns darauf vorbereiten wollen?
Nein.
Das bringt uns zum nächsten Punkt. Der Mangel an dieser notwendigen Vorbereitung wird den größten Teil der jungen Bekenner ausschließen. Denn sie werden nicht ernsthaft und eifrig genug arbeiten, um jene Ruhe zu erlangen, die für Gottes Volk noch übrig ist. Ich sah, dass Jesus ihnen jetzt die Gelegenheit gibt, zu bekennen, um in tiefer Demut zu bereuen und ihr Leben durch Gehorsam und Auslebung der Wahrheit zu reinigen. Ich sah, dass es jetzt an der Zeit ist, Missstände zu berichtigen und Sünden zu bekennen. Ansonsten erscheinen sie vor dem Sünder am Tag des göttlichen Zorns. Also entweder werden die Sünden einen einholen oder man schafft es, sich von ihnen zu befreien, indem man vorgeschriebenen Kurs folgt. Unter Berücksichtigung dessen, was die Welt einem anbietet, ist das eine Wahl, die nicht jeder treffen möchte. Wenn es hier von jungen Bekennern spricht, muss man kein junger Mensch sein.
Nein.
Es kann auch jemand sein, der neu zum Glauben gefunden hat.
Ja.
Ringe wie Jakob im Gebet, kämpfe. Jesus schwitzte im Garten große Blutstropfen. Du musst eine Anstrengung einbringen. Verlasse dein Kämpferlein nicht, bevor du dich nicht stark im Herrn fühlst. Dann wache. Und genauso lange, wie du wachst und betest, kannst du diesen schlimmen Gewohnheitssünden unter Kontrolle halten und die Gnade Gottes kann und wird sich in dir zeigen. Sie werden dich einen Langweiler nennen.
Ja, oder ein Jesus-Freak oder etwas in der Richtung.
Okay. Ich sah, dass ein Christ dem Anflug eines Glücksgefühls nicht zu viel Wert beimessen oder zu sehr davon abhängen sollte. Diese Gefühle sind nicht immer echt. Ich sah, dass es das Studium jeden Christen werden sollte, Gott aus Prinzip zu dienen und nicht vom Gefühl beherrscht zu werden. Ist Satan ein Meister darin, religiöse Emotionen zu erzeugen?
Ja, sicher doch. Ich denke, er ist der Meister der Unterhaltung.
Aha. Nun, wenn man zur Gemeinde geht, geht man dann wegen eines Höheflugs der Gefühle dorthin? Oder geht man dorthin, um unterhalten zu werden? Geht man für einen Rausch dorthin oder geht man dorthin, um Zeit mit Gott zu verbringen und um den Heiligen Geist zu erlauben, an einem zu arbeiten?
Schau, genau dabei ist Satan ein sehr guter Verführer. Denn die Welt ist so auf Gefühle gegründet. Also möchten die jungen Leute, oder sagen wir die meisten Leute, das Gleiche spüren, wenn sie zur Kirche gehen. Es ist offensichtlich, dass man das jetzt unter dem richtigen Blickwinkel sehen muss. Will Gott das denn? Denn sonst wird Gott langweilig, bis die eigene Einstellung im Denken dazu berichtigt ist.
Gott ist eigentlich alles außer langweilig. Das Problem ist tatsächlich die Geisteshaltung.
So ist es.
Mir wurde gezeigt, wenn ein Christ ein demütiges Leben der Selbstaufopferung für Gott führt, wird Frieden und Freude im Herrn das Ergebnis sein. Aber das größte Glück wird man erleben, wenn man anderen Gutes tut, wenn man andere glücklich macht. Solches Glück wird Bestand haben. Das steht im krassen Gegensatz zum Denken der Welt.
Total.
Sogar die Philanthropen dieser Welt zeigen diese enorme Großzügigkeit eigentlich nur, um sich selbst zu erhöhen.
Sobald man diese Verlagerung weg vom Selbst und zu einem anderen hin hat, dann wird man wirklich glücklich. Aber das ist das Gegenteil von dem, was einem die Welt sagt. Man muss nur an sich selbst glauben. Du musst dein Bestes geben.
Folge deinem Herzen.
Folge deinem Herzen. Da geht es immer nur ums Ich.
Aber das ist trügerisch und bösartig.
Mehr als alles andere.
Ich sah, dass manche den geraden Pfad allein einschlagen müssen. Ihre Gefährten und Kinder werden im Pfad der Selbstverleugnung nicht mit ihnen gehen. Das macht es sogar noch schwerer.
Ja.
Geduld und Nachsicht sollten das Leben jener einsamen Pilger charakterisieren, die damit dem Beispiel ihres gesegneten Meisters folgen. Am Ende ging er ganz allein. Alle verließen ihn.
Ja.
Sagt die Bibel nicht, dass alle ihn verließen?
Ja.
Sie werden viele Prüfungen auszuhalten haben, aber sie haben eine Hoffnung, die die Seele stark macht. Der einzige Weg, wie man eine derartige Situation überleben kann, sagen wir, man ist in einer Ehebeziehung, in der der andere sich einfach komplett weigert, diesem Pfad zu folgen. Und man selbst folgt ihm. Was bedeutet, dass man null Freude hat.
Ja.
Der einzige Weg, wie man das überleben kann, besteht darin, anderen Freude zu bereiten.
Perfekt.
Genau, ganz richtig getroffen.
Das ist der einzige Weg.
Der einzige Weg.
Wenn man die Freude im Gesicht anderer sieht, die es annehmen, kann es einem helfen, die Traurigkeit zu überwinden, die man hat, weil andere es nicht annehmen.
Genau, das ist sehr gut ausgedrückt.
Aber wenn die Gefährten und Kinder nicht kommen wollen, wenn man sie nicht dafür gewinnen kann, sich dem Anspruch der Wahrheit zu fügen, dann mache ihr Leben hier so angenehm wie möglich. Denn das wird alles sein, was sie in diesem armseligen Leben jemals genießen werden. Aber erlaube nicht, dass sie deine Pflichten ihnen gegenüber, mit deiner Pflicht Gottes, gegenüber in Konflikt gerät. Hier bekommen wir den Ratschlag, Herz und Seele ins Werk zu legen.
Ja.
Betrachte die Ergebnisse deiner Arbeit von außen und du wirst eine Freude erleben, die alles Verstehen übersteigt.
Wenn also der Fokus auf der richtigen Stelle liegt, kann man all diese anderen Dinge ertragen. Und die Art und Weise, wie man sie ertragen soll, ist immer noch auf eine gottselige Weise.
Ja, man muss sich seiner Freude behalten.
Ja, und das Mitgefühl.
Und bete darum, dass deine Freudigkeit auf diejenigen, die sich dir widersetzen, anstecken wirkt.
Ja.
Sogar dann, wenn sie höchstwahrscheinlich ärgerlich werden, wenn du freudig gestimmt bist und ihr Bestes versuchen, trübselig zu sein.
Je mehr man Gottes Willen tut, umso erregter wird die Welt werden.
Das bringt uns zu einem weiteren Punkt. Wenn man in der Gemeinde zu Laodicea glücklich sein will, dann sollte man sich ordentlich ins Zeug legen und Gottes Werk tun. Arbeite im Dienst. Bekämpfe nicht alle diese Dinge innerhalb. Denn man wird keinen Erfolg dabei haben, sie zu ändern.
Nein. Man sollte dieses Zeugnis, das wir gerade gelesen haben, nicht nehmen, hingehen und es den Leuten um die Ohren schlagen. Nein, es ist ein individuelles Werk, das sie selbst ausführen müssen.
Nein, das kann man nicht. Richtig. Wieder zurück zu unserer Geschichte. Man steht also auf der Mauer von Zion mit seinem Glauben und betrachtet sich die Welt da draußen und hält Ausschau, ob der Feind kommt. Und man hält auch nach denen Ausschau, die man vielleicht mit der Botschaft erreichen kann. Das macht Freude.
Genau.
Sich der Gemeinde entgegenstellen und der Versuch, die Gemeinde in Ordnung zu bringen, bringt Elend.
Mit Sicherheit.
Während wir uns dem Gericht nähern, werden alle wahren Charakter offenbart und es wird deutlich, zu welcher Gruppe sie gehören. Das Sieb arbeitet, lasst uns nicht sagen, halte deine Hand zurück, oh Gott, wir kennen nicht das Menschenherz. Die Kirche muss gereinigt werden und das wird sie. Es wird also eine Sichtung geben. Wenn wir jetzt zur Gemeinde Laodicea gehen, dachten die Pioniere anfangs nicht, dass die Botschaft ihnen galt.
Hm.
Sie dachten, es gelte den normalen Kirchen, die die Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu, richtig? Und am Ende waren sie zutiefst geschockt, als sie begriffen, dass es ihnen galt.
Ja, und dann kam dieses Zeugnis an Laodicea und sagte, nein, ihr seid das, Jungs, macht mal hinne.
Aber einige sagten, aber hier steht doch, die die Gebote Gottes halten. Wir sind es doch, die die Gebote Gottes halten. Deshalb sind wir gerecht bei Gott. Wir können nicht Laodicea sein.
Nein.
Und dann kam die Botschaft von der Gerechtigkeit durch Glauben.
Ja, 1888.
Und wenn man die Botschaft von der Gerechtigkeit durch Glauben annimmt, wo sind dann die eigenen Werke?
Zweitrangig.
Zweitrangig?
Ja.
Also alles, weswegen man sich rühmte, wird bedeutungslos.
Genau.
Bedeutet das, dass man die Gebote nicht halten muss?
Nein. Sie waren zu sehr auf dieser Seite. Kommt zurück, ein wenig weiter in die Mitte.
Okay, die ganze Gemeinde war davor, sich zu spalten. Einschließlich der Präsidenten und Leiter in der Gemeinde. Und sie kämpften gegen diese Botschaft mit aller Macht. Denn denk dir nur, all deine Gerechtigkeit ist urplötzlich entfernt. Du hast gar keine.
Ja. Das, wovon du dachtest, nun das macht, dass ich okay bin.
Ja, es ist weg.
Der Teppich wurde dir unter den Füßen weggezogen.
All deine Werke sind jetzt schmutzige Lumpen. Das muss ein ganz schöner Schlag für sie gewesen sein. Manche brauchten eine ganz schön lange Zeit dafür und andere kamen nie dahin, es anzunehmen.
Aber leider hat die Geschichte wie so oft diese Tendenz, sich zu wiederholen.
Und sie wird sich in unserer Zeit wiederholen. Martin, wenn man gereinigt wird, ist das wegen der Selbstgerechtigkeit.
Ja, die Selbstgerechtigkeit muss aus einem entfernt werden.
Entweder bin ich gut genug, weil ich die Gebote halte, oder Gott wird mich annehmen, so wie ich bin.
Ja.
Eins von beiden. Entweder ist man auf der einen oder auf der anderen Seite. Im Frühling des Jahres 1857 begleitete ich meinen Mann auf eine Reise in den Osten. Sein Hauptanliegen war es, die mechanische Presse zu kaufen. Wir hielten Konferenzen auf unserem Weg nach Boston und auch auf dem Rückweg. Das war eine entmutigende Reise. Das Zeugnis an die Gemeinde Laodicea wurde allgemein angenommen. Aber einige im Osten machten schlechten Gebrauch davon. Anstatt es auf ihr eigenes Herz anzuwenden, sodass sie selbst davon profitierten, benutzten sie das Zeugnis, um andere zu unterdrücken.
Also das
ist jetzt nicht mehr der Fall, oder?
Nein. So wie wir vorhin schon sagten, dieses Zeugnis, das wir gerade gelesen haben, war für jeden Einzelnen in der Gemeinde, in unserer Gemeinde. Wir sind es.
Ja, wir sind es.
Aber was passiert dann? Genau das Gleiche passiert.
Es wird als Knüppel benutzt. Einige lehrten, dass die Geschwister alles verkaufen müssten, bevor sie frei sein konnten, während andere sich mit viel Kleidung beschäftigen und das Thema ins Extrem zog. Und bei wieder anderen gab es einen verengten Blick auf das Werk der dritten Botschaft und folgte Eindrücken und jagte dem pflichtbewussten Angst ein. Diese Dinge hatten einen verderblichen Einfluss und haben uns veranlasst, unser Zeugnis bezüglich fast gänzlich ruhen lassen. Wenn es so viel Unruhe schafft, dann sprich nicht darüber.
Und genau das passierte. Dann schlägt es wieder um auf die andere Seite.
Okay. Bedeutet das, dass es nicht die Wahrheit ist?
Nein, es ist die Wahrheit.
Die Absicht der Botschaft an Laodicea war, die Gemeinde von genau diesen fanatischen Einflüssen zu befreien. Aber es bewirkte genau das Gegenteil. Denn es trifft ja nicht auf mich zu, das bedeutet Selbstgerechtigkeit, stimmt's?
Ja, wenn man das Zeugnis nimmt und es auf jeden anderen anwenden möchte, dann wird man das gleiche Problem bekommen wie Sie. Man muss es auf sich selbst anwenden.
Aber Satan strengte sich an, die Botschaft zu verdrehen und ihren Einfluss zu vernichten. Ihm gefällt es besser, dass fanatische Menschen das Zeugnis annehmen und es für seine Sache anwenden, als dass sie in ihren lauwarmen Zustand verharren. Er möchte also, dass reinschlagen wird.
Leider ja.
Haben wir eine Gemeinde Schläger? Und haben wir Leute, die sagen, so wie ich, meine oder gar nicht? Wenn du es nicht genauso machst, wie ich meine, dass es getan werden sollte, hast du keine Rechte in dieser Organisation.
Wobei man da schon ein kleines, kniffliges Problem hat, weil es Zeugnisse gibt, die rechtfertigen, warum sie das sagen. Aber sie wenden es fälschlich an, denn das Zeugnis lässt sich genauso auf denjenigen anwenden, der es sagt. Die Zeugnisse wurden nie gegeben, damit einer hingeht und es anderen aufzwingt.
Nein, es ist einfach ein Zeugnis. Es ist ein Zeugnis von Gott bezüglich des Zustandes der Gemeinde.
Und für einen selbst, für uns.
Ja, denn natürlich ist jeder der Gemeinde. Ich habe gesehen, dass es nicht der Zweck der Botschaft war, einen Bruder dahin zu führen, über seinen Bruder zu Gericht zu sitzen, ihm zu erzählen, was er tun und wie weit er genau gehen sollte, sondern jeder sollte persönlich sein eigenes Herz erforschen und auf seine eigene Arbeit schauen. Es ist das Werk von Engeln, die Charakterentwicklung zu beobachten und den moralischen Wert zu erwägen. Das ist die Botschaft an die Laodicea.
So sollten wir an diese ganze Botschaft herangehen. Und dadurch, nun, wir könnten jetzt auch Einheit ansprechen. Denn können wir Einheit bekommen, so wie es Jesus im Gebet erbeten hatte?
Wenn eine Gruppe denkt, man wäre fanatisch und eine andere Gruppe, dass man völlig neben der Spur liberal sei, da gibt es keine Einheit.
Da kann es keine Einheit geben.
Sehen wir uns den Römerbrief an, wo es heißt, dass wir in Ehrerbietung dem anderen zuvorkommen sollen. Da soll es keine unerfreuliche Kritik geben, man soll das Werk eines anderen nicht in Stücke reißen und es soll keine getrennten Parteien geben. Jeder Mensch, dem Gott eine Botschaft anvertraut hat, hat seine besondere Arbeit. Jeder hat seine eigene Individualität, die nicht in einer eines anderen Menschen versinken sollte. Und doch soll jeder harmonisch mit seinen Geschwistern zusammenarbeiten. In ihrem Dienst sollten Gottes Arbeiter grundsätzlich vereint sein. Niemand soll sich als Maßstab aufstellen, indem er respektlos von seinen Mitarbeitern spricht oder sie als minderwertig behandelt. Martin, wenn dieser Geist in der Gemeinde nicht existiert, mich erreichen so viele Nachrichten von Menschen, die erzählen, dass sie die Gemeinde verlassen wollen und dass sie gebrauchen sie als Argument.
Genau.
Und einige haben das Gefühl, dass sie zur Zielscheibe werden, wenn sie das Richtige tun wollen. Da ist noch die kämpfende Gemeinde. Sie wird diese zwei Gruppierungen in sich haben. Und nur diejenigen, an denen die Botschaft an Laodicea tatsächlich gewirkt hat,
ja, oh wow,
werden Teil der Finalen übrigen sein.
So ist es leider. Das sind die Kriterien.
Und ich weiß nicht, wer es sein wird.
Nein, du und ich, deshalb sagtest du ja auch wir und nicht sie. Wir müssen die Botschaft an Laodicea nehmen und sie aufs eigene Herz anwenden.
Ja, wir sollten darüber auf uns bezogen nachdenken und nicht auf andere beziehen.
So ist es. Und dann arbeite mit ihnen. Überlasse Gott den Rest.
Nun gut, wenn man jetzt denkt, dass man das durchstudiert hat und beschließt, es jetzt richtig zu machen und vollkommen zu werden, und man nach der Sündlosigkeit streben wird, dann kann letztendlich der Stolz wiederkommen und man könnte sagen, nun, das ist machbar. Und Tatsache ist, dass es das ist. Aber man darf Stolz nicht als dazugehörigen Bestandteil haben, denn dann wird man verurteilt, stimmt's?
But you may not have the element of pride attached to it, because then you become judgmental. Right?
Wer außer Jesus könnte zeigen, wie man das zu machen hat? Niemand anderer.
Der Anspruch, sündlos zu sein, Martin, das ist etwas so Wichtiges. Da wird eine wunderwirkende Kraft erscheinen. Das wird dann sein, wenn Menschen Heiligung und Heiligkeit beanspruchen, sich immer höher erheben und sich rühmen. Kannst du den Stolz sehen?
Ja, sicher doch.
Schaut euch Moses und die Propheten an. Schaut euch Daniel, Josef und Elia an. Schaut euch diese Männer an und findet mir einen Satz, in dem sie jemals beanspruchten, sündlos zu sein. Gerade die Seele, die in enger Beziehung zu Christus steht und dabei seine Reinheit und Erhabenheit sieht, wird mit beschämtem Angesicht vor ihm niederfallen. Ich werde also niemals eine Neigung haben zu sagen, ich bin sündlos, ich bin heilig. Lass es Gott in sein Buch schreiben, wenn er das möchte.
Er kann das tun.
Er kann das entscheiden, aber nicht ich.
Ja.
Ich muss mich genau wie Daniel beim Wir haben gesündigt einordnen.
Wir haben gesündigt.
Niemand von uns ist vollkommen. Hier spielt wieder der Stolze rein. Schaut euch Daniel an, der großes Wissen hatte. Er sagt dir nicht, Herr, ich bin dir sehr treu gewesen und habe alles getan, um dich zu ehren und dein Wort und deinen Namen zu verteidigen. Tat er diese Dinge?
Nein, überhaupt nicht. Oh, ob er sie in seinem Leben tat. Ja, hundertprozentig.
Er tat es in seinem Leben.
Er sagte es nie.
Aber er sagte es nie. Du weißt, wie treu ich war am Tisch des Königs und wie ich meine Integrität bewahrt habe, als sie mich in Löwengrube geworfen haben. Betete Daniel auf diese Weise zu Gott? Nein, er betete und bekannte seine Sünde und sagte, höre, o Herr, erlöse uns. Wir sind von deinem Wort abgewichen und haben gesündigt. Aber Laodicea sagte anscheinend, weißt du, wir sind eine besondere Generation. Wir sind nicht wie sie, wir werden etwas Höheres erreichen, als sie es taten. Es wird einen neuen Weg der Erlösung geben.
Das kann es nicht, denn Gott hat sich nie geändert. Und lass es uns rundheraus sagen. Die 144.000 am Ende werden sich kein bisschen von dem unterscheiden, was Adam und Eva erreichen mussten. Weil Gottes, Jesu Gerechtigkeit über ihnen liegen wird.
Ja, und sogar Josua, der hohe Priester in der Geschichte, als Jesus Satan gegenüberstand, sagte, entferne seinen unreinen Gewänder und setze ihm einen reinen Kopfbund auf. Das ist unser Zustand, ob es uns jetzt gefällt oder nicht. Und wie es hier heißt, Jesus musste ihm als Mensch erscheinen. Er hätte in der Gegenwart Gottes nicht bestehen können. Warum ist es so, dass so viele beanspruchen, heilig und sündlos zu sein? Es ist, weil sie so weit von Christus entfernt sind. Ich habe nie gewagt, etwas derartiges zu beanspruchen. Seit ich 14 Jahre alt war, war ich bereits Gottes Willen zu tun, wenn ich wusste, was sein Wille war. Ihr habt mich nie sagen hören, ich bin sündlos. Wer die Liebenswürdigkeit in den erhabenen Charakter Jesus Christi zu sehen bekommt, der heilig und erhöht ist und dessen Säume den Tempel erfüllen, wird das niemals sagen. Und doch werden wir immer öfter auf solche treffen, die solche Dinge sagen werden. Wir haben so viele Foren, die diese Sichtweise ständig fördern. Wenn sie besorgt wären, da draußen Seelen zu retten und Anteil an der Arbeit zu haben, die Gott ihnen gab, wären sie Beispiele, die Menschen folgen könnten.
Schau, je mehr man den Geist der Weissagung zusammen mit der Bibel liest, desto mehr erkennt man doch eines. Wenn man eifrig mit der Arbeit beschäftigt ist, werden die anderen Dinge anfangen, sich selbst in Ordnung zu bringen. Aber wenn man sich nur auf diese Dinge fokussiert, dann endet man dabei.
Ja, und der eigene Fokus ist nicht nach innen gerichtet.
Ja, so ist es.
Und sofort hat man die Ursache des Problems, wenn der Fokus innen liegt. Wir müssen geläutert und von aller Weltlichkeit gereinigt werden. Bis wir das Bild unseres Erlösers widerspiegeln und der göttlichen Natur teilhaftig werden, nachdem wir dem Verderben entflohen sind, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Das muss man tun. Aber sobald man sagt, ich habe es getan, hat man es verloren.
Dann hat man es verloren. Und wenn man auf jeden anderen dreinschlägt, damit er es tut, hat man das gleiche Problem. Jesus muss dieses Werk tun.
Das ist der Werk des Heiligen Geistes.
Des Heiligen Geistes.
Aber wir sollen uns nicht unserer Heiligkeit rühmen. Wir können nicht sagen, ich bin sündlos, bis dieser nichtige Körper verwandelt und seinem herrlichen Körper gleichgestaltet wird. Aber wenn wir beständig danach trachten, Jesus zu folgen, haben wir die gesegnete Hoffnung, einmal vor Gottes Thron, ohne Flecken und Runzeln oder Ähnliches zu stehen, vollständig in Christus, gekleidet in seine Gerechtigkeit und Vollkommenheit. Nun, Martin, bist du schon in seinen herrlichen Körper verwandelt?
Nein.
Nein, noch nicht.
Nicht.
Martin, kannst du dann sagen, dass du sündlos bist?
Nein, ich bin blind, elend und nackt.
Bedeutet das, dass du weiter sündigen musst?
Nein.
Wie kann man das vermitteln?
Man läuft gleich hinter Jesus her und man ist nicht der Richter.
Martin, können wir also sagen, dass Jesus vor uns geht? Er geht in der Mitte des Weges, wo sich Gerechtigkeit und Erbarmen treffen.
Ja.
Sollten wir da nicht gehen?
Ja, genau an der gleichen Stelle.
Wir sollten genau hinter ihm folgen und nicht nach links schwanken, wo wir erklären, dass seine Liebe alles zudeckt, wir jedoch die Notwendigkeit, gehorsam zu sein, vernachlässigen. Das ist das eine Extrem. Noch sollten wir hinter ihm nach rechts wegschwanken, wo wir als Polizisten dastehen, um unsere Geschwister ständig zu korrigieren. In beiden Fällen mag es vielleicht den Anschein haben, dass wir ihm immer noch folgen, aber wir sind vom Weg abgekommen. Ist das die Botschaft an Laodicea?
Ja, das ist die Botschaft. Es ist eine individuelle Botschaft an einen selbst. An mich selbst.
Ist es die Botschaft der Gerechtigkeit Christi?
Ja.
Gut. Wessen Gerechtigkeit Christi?
Christi Gerechtigkeit.
Bist du dir sicher?
Von niemandem anderem. Nicht meine.
Also sagen wir einmal, dass man die Gerechtigkeit Christi erhalten hat. Wessen Gerechtigkeit hat man dann erhalten?
Na, seine.
Seine?
Ja, seine.
Wie gibt es einem dann das Recht zu sagen, dass man gerecht ist?
Gar nicht. Null. Das gibt es nicht. Man hat keinerlei Recht, das zu tun.
Okay. Das ist sehr entmutigend.
Nein, in wirklich ist das ermutigend, denn man muss nicht entmutigt sein, wenn man es nicht tun kann.
Okay. Psalm 89, Vers 15. Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Wenn wir seinen göttlichen Charakter im Lichte des Kreuzes betrachten, dann sehen wir Barmherzigkeit, Rücksichtnahme und Vergebungsbereitschaft gepaart mit Gerechtigkeit. Sehen wir bei ihm Verdammung, Rohheit, irgendwelche derartigen Eigenschaften?
Keine.
Sehen wir gegenwärtig Intoleranz gegen das Versagen anderer? Das sehen wir, stimmt's?
Ja, das tun wir. Ja, wir sind ständig intolerant.
Stimmt. Müssen wir Menschen nicht eher ermutigen, anstatt sie zu verdammen?
Die Wahrheit in Liebe bringen.
Was sagte Jesus? So verurteile ich dich auch nicht. Verdammte er die Sünde?
Ja, sicher doch.
Er verurteilt die Sünde.
Nicht die Person.
In der Mitte des Thrones erblicken wir einen, der an den Händen, an den Füßen, an seiner Seite die Male des Leidens trägt, die er erduldet, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Wir sehen einen himmlischen Vater, der in unnahbarem Lichte wohnt und uns doch um der Verdienste seines Sohnes willen annimmt. Die Wolke der Vergeltung ist nichts als Elend und Verzweiflung androht, träge im Widerstrahl des Lichtes vom Kreuz. Wie von Gottes Hand geschrieben, die Worte, lebe, Sünder, lebe. Ihr reumütigen, gläubigen Seelen, lebt, ihr habt das Lösegeld gezahlt. Martin, das einzige Rühmen, das wir haben, ist das Rühmen Christi.
Das einzige Rühmen, das wir haben, lautet, Christus hat alles für mich getan. Und zumindest das kann ich für mich beanspruchen.
Kann ich alles andere als Dreck einschätzen?
Ja.
So wie es Paulus sagte?
Ja.
Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Wenn du danach strebst, Gerechtigkeit walten zu lassen, denke daran, dass sie eine Zwillingsschwester hat, nämlich die Gnade. Ist das nicht eine wunderschöne Aussage?
Ja, das ist erstaunlich.
Warum wollen wir das immer trennen?
Ja, wir vergessen das immer. Wir gehen immer nur mit einer der Schwestern.
Also wir haben Gerechtigkeit auf der einen und Gnade auf der anderen Seite.
So ist es.
Die zwei stehen Seite an Seite und sollten nicht getrennt werden. Ich denke, dass unser Bild hier es ziemlich gut trifft.
Wir können nicht durch die Pforte eingehen, wenn wir nicht direkt hinter Jesus nachfolgen.
Ich denke, mit diesem Vers oder dieser Aussage im Hinterkopf können wir die Botschaft an Laodicea abschließen. Es ist eine persönliche Botschaft. Es ist eine Botschaft, die den Schwerpunkt auf die Gerechtigkeit Christi legt. Deren Betonung legt das ich in den Staub. Es ist eine Botschaft der Nachfolge und nicht des Vorneweglaufens. Und es ist eine Botschaft, nicht von den Fußspuren abzuweichen, die vor einem gingen.
Amen. Amen. Wir sollten es für uns persönlich nehmen und dann die gleiche Einstellung und Liebe bekommen, die Christus zu Menschen hatte. Er ging nie herum und verurteilte.
Und wenn wir es annehmen, können wir Teil jener übrigen werden, die den lauten Ruf geben werden.
Amen. Und darüber müssen wir in der Zukunft auch noch sprechen.
Himmlischer Vater, die Botschaft in Laodicea kommt bei der Menschheit nicht gut an. Sie geht gegen die gefallene Natur. Sie rückt unsere Existenz, unser Leben ins rechte Licht. Die Botschaft an Laodicea anzunehmen, ist den Plänen der Menschheit etwas oder jemand sein zu wollen, nicht zuträglich. Aber im himmlischen Plan macht sie zu etwas und auch zu jemandem. So hilf uns, Herr, dabei, diese Selbstprüfung vorzunehmen. Studiere unser Leben und sieh, ob wir uns im Einklang mit dem Wort befinden. Und bitten wir den Herrn, uns in sein Ebenbild zu verwandeln. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.